alle auf die USA schauen vor der Wahl. Die Geschichten von Raymond Carver, die handeln vom fast nichts, vom alltäglichen Unglück. Meistens trifft es Männer, die als Opfer von Frauen, die über den Kopf gewachsen sind. Immer ist Carver empathisch mit seinen Figuren, nie führt er sie vor oder verrät sie. Er ist ein subtiler Analytiker menschlicher Beziehungen. Volker Hanisch liest jetzt Raymond Carvers Geschichte »Was machen Sie in San Francisco?«
Das hier hat nichts mit mir zu tun. Es geht um ein junges Paar mit drei Kindern, die Anfang letzten Sommers in ein Haus zogen, das an meiner Runde lag. Ich musste wieder an sie denken, als ich die Zeitung vom letzten Sonntag in die Hand nahm und auf ein Bild von einem jungen Mann stieß, der unten in San Francisco verhaftet worden ist, weil er seine Frau und ihren Freund mit einem Baseballschläger umgebracht hatte. Es war natürlich nicht derselbe Mann, obwohl wegen des Barts eine gewisse Ähnlichkeit bestand. Aber die Situation war ähnlich genug, um mich wieder darauf zu bringen. Henry Robinson ist mein Name. Ich bin Briefträger, Beamter im Staatsdienst und das schon immer, seit 1947. Ich habe mein Leben lang an der Westküste gelebt, mit Ausnahme von 3 Jahren, die ich während des Krieges bei der Armee verbracht habe. Ich bin seit 20 Jahren geschieden und habe 2 Kinder, die ich fast genauso lange nicht mehr gesehen habe. Ich bin kein leichtfertiger Mann, aber ich bin meiner Ansicht nach auch kein sehr ernster Mann. Es ist meine Überzeugung, dass ein Mann heutzutage ein bisschen von beidem haben muss. Ich glaube außerdem an den Wert der Arbeit. Je härter, desto besser. Ein Mann, der nicht arbeitet, hat zu viel Zeit an der Hand. Zu viel Zeit, um über sich und seine Probleme nachzudenken. Ich bin überzeugt, das gehörte zu den Schwierigkeiten, die der junge Mann, der hier wohnte, gehabt hat. Dass er nicht arbeitete. Aber ich würde das auch ihr anlasten. Der Frau. Sie hat es gefördert. Beatniks. So würden sie die beiden vermutlich genannt haben, wenn sie sie gesehen hätten. Der Mann trug einen spitzen braunen Kinnbart. Und er sah so aus, als müsste er sich mal zu einem guten Essen und einer Zigarre niedersetzen. Die Frau war attraktiv mit ihrem langen, dunklen Haar und ihrem hellen Teint. Daran gibt's nichts zu rütteln. Aber lassen Sie sich von mir gesagt sein, sie war keine gute Ehefrau und Mutter. Sie war Malerin. Der junge Mann, ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat, wahrscheinlich irgendwas auf der gleichen Linie. Beide arbeiteten nicht. Aber sie bezahlten ihre Miete und kamen irgendwie zurecht. Jedenfalls den Sommer über. Das erste Mal sah ich sie gegen 11 oder 11:15 an einem Samstagmorgen. Ich hatte ungefähr 2/3 meiner Runde hinter mir, als ich in ihren Block einbog und eine 56er Ford-Limousine bemerkte, die mit einem gemieteten, offenen Umzugsanhänger im Vorgarten stand. Es gibt nur 3 Häuser in der Pine Street und ihres war das letzte. Die anderen gehören den Murchisons, die erst knapp 1 Jahr in Arcata waren, und den Grants, die seit 2 Jahren hier wohnten. Murchison arbeitete bei Simpson Redwood und Jean Grant war Koch in der Morgenschicht bei Denny's. Ihre beiden Häuser, dann ein unbebautes Grundstück, dann das Haus am Ende der Straße, das früher den Coles gehörte. Der junge Mann war draußen im Garten hinter dem Anhänger und sie kam gerade mit einer Zigarette im Mund aus der Haustür. Sie trug enge weiße Jeans und ein weißes Männerunterhemd. Sie blieb stehen, als sie mich sah, und sie stand da und beobachtete mich, während ich den Gehweg herunterkam. Ich verlangsamte mein Tempo, als ich an ihren Briefkasten kam und nickte in ihre Richtung. »Schon ein bisschen eingewöhnt?«, fragte ich. »Wird noch ein Weilchen dauern«, sagte sie und schob eine Handvoll Haar aus ihrer Stirn, ohne mit dem Rauchen aufzuhören. »Gut, gut«, sagte ich. »Willkommen in Arcata.« Mir war ein bisschen unbehaglich, nachdem ich das gesagt hatte. Ich weiß nicht warum, aber es ging mir jedes Mal so, dass mir unbehaglich war. Die wenigen Male, wenn ich in die Nähe dieser Frau kam. Das war mit ein Grund, warum ich von Anfang an gegen sie eingenommen war. Sie schenkte mir ein dünnes Lächeln, und ich wollte gerade weitergehen, als der junge Mann, Marston hieß er, von hinten um den Anhänger herum kam mit einem großen Pappkarton voll Spielzeug. Nun, Arcata ist keine kleine Stadt und es ist auch keine große Stadt. Obwohl, ich nehme an, Sie würden es eher zu den kleinen Städten rechnen. Es ist nicht das Ende der Welt, nein, keineswegs, aber die meisten Leute, die in Arcata leben, arbeiten entweder in den Sägemühlen oder sie haben etwas mit der Fischereiindustrie zu tun. Oder aber sie arbeiten in einem der Geschäfte im Zentrum. Die Leute hier sind den Anblick von Männern, die Bärte tragen, nicht gewöhnt. Auch nicht den Anblick von Männern, die nicht arbeiten, um ehrlich zu sein. Hallo, sagte ich. Und ich streckte die Hand aus, als er den Karton auf dem Kotflügel absetzte. Mein Name ist Henry Robinson. Sie sind gerade angekommen? Gestern Nachmittag, sagte er. Was für eine Fahrt. Wir haben 14 Stunden gebraucht, nur um von San Francisco hierher zu kommen, sagte die Frau von der Veranda. Mit diesem verdammten Anhänger im Schlepptau. Oh, oh, sagte ich und schüttelte den Kopf. Von San Francisco? Ich war gerade unten in San Francisco. Moment mal, das war im letzten April oder März. Sie waren da? Tatsächlich? Rief sie. Was haben Sie in San Francisco gemacht? Oh, nichts Besonderes. Ich fahre ein- oder zweimal im Jahr runter. Ich gehe zur Fisherman's Wharf und sehe mir ein Spiel der Giants an. Das ist mehr oder weniger alles. Es entstand eine kleine Pause. Und Marston untersuchte irgendetwas im Gras mit seinem großen Zeh. Ich machte mich wieder auf den Weg. Ausgerechnet in diesem Augenblick kamen die Kinder aus der Haustür gejagt. Sie schrien und rannten bis zum Ende der Veranda um die Wette. Als die Fliegengittertür knallend aufflog, dachte ich, Marston würde aus der Haut fahren. Aber er stand nur mit verschränkten Armen da, ohne mit der Wimper zu zucken, und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Er sah überhaupt nicht gut aus. Jedes Mal, wenn er etwas tun wollte, machte er hastige, ruckartige kleine Bewegungen. Und seine Augen, sie landeten auf einem, glitten dann fort, anderswohin und landeten dann wieder auf einem. Es waren drei Kinder. Zwei kleine Mädchen im Alter von 4 oder 5 mit Lockenköpfen und eine halbe Portion von einem Jungen, der Mühe hatte, mit ihnen Schritt zu halten. Niedliche Kinder, sagte ich. Na, ich muss mich wieder auf den Weg machen. Sie sollten vielleicht den Namen am Briefkasten ändern. Klar, sagte er. Sicher. Ich kümmere mich morgen oder in den nächsten Tagen darum. Aber fürs Erste rechnen wir gar nicht damit, irgendwelche Post zu bekommen. Man weiß nie, sagte ich. Man kann nie wissen, was aus dieser alten Posttasche eines Tages zum Vorschein kommt. Und es schadet ja nicht, wenn man darauf vorbereitet ist. Ich machte mich auf den Weg. Nebenbei, falls Sie an einem Job in den Sägemühlen interessiert sind, ich kann Ihnen sagen, an wen Sie sich bei Simpson Redwood am besten wenden. Ein Freund von mir ist der Vorarbeiter. Ich nehme an, er würde was haben. Ich sprach den Satz nicht zu Ende. Denn ich sah, dass beide nicht interessiert wirkten. Nein, danke, sagte er. Er ist nicht auf der Suche nach einem Job, warf sie ein. Also, Wiedersehen dann. Bis bald, sagte Marston. Von ihr kam kein weiteres Wort. Das war, wie gesagt, an einem Samstag, dem Tag vor Memorial Day. Der Montag war frei. Und so kam ich vor Dienstag nicht wieder dorthin. Ich muss sagen, ich war nicht überrascht, als ich sah, dass der Umzugsanhänger noch immer im Vorgarten stand. Aber ich war überrascht, als ich sah, dass er ihn noch immer nicht entladen hatte. Ich würde sagen, ungefähr ein Viertel des Zeugs hatte es inzwischen bis auf die vordere Veranda geschafft. Ein Sessel mit Schonbezug, ein Küchenstuhl aus Chromstahl und ein großer Karton mit Kleidung, dessen Klappen oben aufgerissen waren. Ein weiteres Viertel musste ins Haus gelangt sein, und der Rest war noch auf dem Anhänger. Die Kinder hatten kleine Stöcke und hieben auf die Seiten des Anhängers ein, wenn sie über die Heckklappe rein und raus kletterten. Ihre Mama und ihr Daddy waren nirgendwo zu sehen. Am Donnerstag sah ich ihn wieder draußen im Garten und erinnerte ihn daran, dass er den Namen am Briefkasten ändern musste. Das muss ich irgendwann machen. Sobald ich dazu komme, sagte er. Braucht alles seine Zeit, sagte ich. Man muss sich um so vieles kümmern, wenn man umzieht. Die Leute, die hier gewohnt haben, die Coles, sind 2 Tage bevor sie kamen ausgezogen. Er wollte in Eureka arbeiten, bei der Fischerei- und Wildbehörde. Marston strich sich über den Bart und blickte weg, als dächte er an etwas anderes. »Ich komm wieder vorbei«, sagte ich. »Bis dann«, sagte er. Nun, um es kurz zu machen, er änderte den Namen an dem Briefkasten nie. Wenn ich danach mit Post an diese Adresse kam, sagte er jedes Mal, »Marston, ja, das ist für uns, Marston. Ich muss jetzt endlich mal den Namen an dem Briefkasten ändern. Ich werde meine Dose Farbe besorgen und einfach den anderen Namen, Cole, übermalen.« Und die ganze Zeit wanderten seine Augen dahin und dorthin. Dann sah er mich wieder gewissermaßen aus dem Augenwinkel an und bewegte 2-3-mal ruckartig das Kinn auf und ab. Aber den Namen am Briefkasten änderte er nie. Und nach einiger Zeit zuckte ich mit den Schultern und vergaß die Angelegenheit. Man hört Gerüchte. Verschiedene Male hörte ich, er wäre ein Sträfling auf Bewährung, der nach Arcata übergesiedelt sei, um aus der ungesunden Atmosphäre von San Francisco rauszukommen. Dieser Geschichte nach war er mit der Frau verheiratet, aber keines der Kinder war seines. Einer anderen Geschichte zufolge hatte er ein Verbrechen begangen und hielt sich hier draußen versteckt. Aber nicht viele Leute ließen sich das einreden. Er sah einfach nicht so aus wie jemand, der etwas wirklich Kriminelles tun würde. Die Geschichte, die die meisten Leute zu glauben schienen, oder wenigstens die, die man am häufigsten hörte, war die schrecklichste. Die Frau war rauschgiftsüchtig, so ging diese Geschichte. Und der Ehemann hatte sie hierher gebracht, um ihr zu helfen, von der Abhängigkeit loszukommen. Als Beweis wurde immer der Umstand von Sally Wilsons Besuch angeführt. Sally Wilson vom Willkommenskomitee. Sie kam eines Nachmittags unangemeldet bei ihnen vorbei und sagte später, dass sie ungelogen etwas Seltsames an sich hätten. Besonders die Frau. Erst saß die Frau da und hörte sich Sallys Reden an, ganz Ohr, wie es schien, und im nächsten Augenblick stand sie auf, obwohl Sally noch redete, und fing an ihrem Bild zu malen, als wäre Sally gar nicht da. Ebenso wie sie die Kinder liebkoste und küsste und dann plötzlich ohne Grund, wie es schien, auf sie einzuschreien begann. Und schon die Art, wie ihre Augen guckten, wenn man ihr nahe kam, sagte Sally. Naja, andererseits hat Sally Wilson jahrelang unter dem Deckmantel des Willkommenskomitees herumgeschnüffelt und spioniert. Man weiß es einfach nicht, habe ich immer gesagt, wenn jemand die Sprache darauf brachte. Wer kann das wissen? Wenn er wenigstens arbeiten würde. Trotzdem, so wie es für mich aussah, müssen sie jede Menge Ärger gehabt haben, unten in San Francisco, was immer das für ein Ärger gewesen ist, und beschlossen haben, davon ein für alle Mal loszukommen. Obwohl, warum sie sich ausgerechnet Arcata ausgesucht haben, um sich hier niederzulassen, ist schwer zu sagen. Denn bestimmt sind sie nicht gekommen, um sich hier Arbeit zu suchen. In den ersten paar Wochen hatten sie keine nennenswerte Post. Nur ein paar Werbesendungen von Sears und Western Auto und so. Dann kamen hin und wieder Briefe. Sagen wir 1 oder 2 in der Woche. Manchmal sah ich den einen oder anderen von ihnen draußen vorm Haus, wenn ich vorbeikam. Und manchmal nicht. Aber die Kinder waren immer da. Rannten rein und raus oder spielten auf dem unbebauten Grundstück nebenan. Natürlich war es kein beispielhaftes Zuhause, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber nachdem sie eine Weile dort gewohnt hatten, begann sogar Unkraut zu sprießen. Und das Gras wurde gelb und vertrocknete. Das ist ein Anblick, den man nicht gern hat. Ich habe erfahren, dass der alte Jessup 2 oder 3 Mal zu ihnen gegangen ist und sie überreden wollte, dass sie das Wasser anstellten. aber sie behaupteten, sie könnten sich keinen Schlauch leisten. Also überließ er ihnen einen Schlauch. Aber dann bemerkte ich, dass die Kinder auf der Wiese damit spielten, und das war es dann. Zweimal sah ich einen kleinen weißen Sportwagen auf der Straße vor ihrem Haus. Einen Wagen, der nicht aus der Gegend kam. Einmal nur hatte ich direkt etwas mit der Frau zu tun. Ich hatte einen ungenügend frankierten Brief. 5 Cent fehlten. Und ich ging damit zu ihnen an die Haustür. Eines der kleinen Mädchen ließ mich ein und lief davon, um ihre Mama zu holen. Das Haus war mit allen möglichen alten Möbeln vollgestellt. Und überall lag Kleidung herum. Aber es war nicht das, was man schmutzig nennen würde. Nicht ordentlich aufgeräumt vielleicht, aber auch nicht schmutzig. Ein altes Sofa und ein Sessel standen an der einen Wand im Wohnzimmer. Unter dem Fenster war ein aus Ziegelsteinen und Brettern zusammengebautes Bücherregal, gerammelt voll von kleinen Taschenbüchern. In der Ecke stand ein Stapel von Ölbildern, alle mit der Vorderseite zur Wand. Und auf der einen Seite davon stand auf einer Staffelei ein weiteres Bild, das mit einem Laken verhängt war. Ich verlagerte meinen Postsack und blieb da stehen. Aber ich wünschte mir schon, ich hätte den Nickel selbst bezahlt. Ich schielte zu der Staffelei, während ich wartete. Drauf und dran hinzuschleichen und das Laken zu lüften, als ich Schritte hörte. »Was kann ich für Sie tun?« sagte sie, als sie im Flur erschien. Nicht allzu freundlich. Ich griff an den Rand meiner Mütze und sagte, »Hier ist ein Brief, für den ich 5 Cent Nachporto bekomme, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Lassen Sie sehen. Von wem ist er?« »Oh, er ist von Jer, der Witzbold. Schickt uns einen Brief ohne Briefmarke. Lee«, rief sie mit lauter Stimme, »hier ist ein Brief von Jerry.« Marston kam dazu, aber er wirkte nicht sehr glücklich. Ich trat von einem Bein aufs andere und wartete. 5 Cent, sagte sie. »Ich werd's bezahlen, wo der Brief doch von unserem guten alten Jerry ist. Hier, also dann, auf Wiedersehen.« Und auf diese Art ging es weiter. Mit anderen Worten, auf keine Art. Ich würde nicht sagen, dass die Leute hier in der Gegend sich an sie gewöhnten. Sie gehörten nicht zu der Sorte Leute, an die man sich jemals wirklich gewöhnt. Aber nach einem Weilchen zerbrach sich niemand mehr den Kopf über sie. Die Leute starrten vielleicht auf seinen Bart, wenn sie ihn bei Safeway den Einkaufswagen schieben sahen. Aber das war auch schon fast alles. Man hörte keine Geschichten mehr. Dann verschwanden sie eines Tages. In 2 verschiedene Richtungen. Ich fand später heraus, dass sie, die Frau, in der Woche davor auf und davon war mit jemandem, einem Mann, und dass nach ein paar Tagen er, Marston, die Kinder zu seiner Mutter rüber nach Reading gebracht hatte. 6 Tage hintereinander, von einem Donnerstag bis zum folgenden Mittwoch, blieb ihre Post im Briefkasten liegen. Die Jalousien waren alle runtergezogen und niemand wusste genau, ob sie nun für immer abgehauen waren oder nicht. Aber an dem Mittwoch sah ich den Ford wieder im Garten stehen. Die Jalousien waren alle noch runtergezogen, aber die Post war nicht mehr im Briefkasten. Vom nächsten Tag an war er immer draußen am Briefkasten, jeden Tag, und wartete, dass ich ihm die Post aushändigte. Oder er saß auf den Stufen zur Veranda und rauchte eine Zigarette. Und man sah ihm deutlich an, dass er wartete. Wenn er mich kommen sah, stand er auf und schlug sich den Staub vom Hosenboden und kam dann rüber zum Briefkasten. Und wenn ich tatsächlich Post für ihn hatte, sah ich, wie er die Absender der Briefe überflog, noch ehe ich ihm die Briefe richtig übergeben hatte. Wir wechselten selten ein Wort, nickten einander nur zu, wenn unsere Blicke sich begegneten, was nicht oft vorkam. Er litt jedoch. Jeder konnte das sehen. Und ich hätte dem Jungen gern irgendwie geholfen, wenn ich gekonnt hätte. Aber ich wusste nicht genau, was ich sagen sollte. Es war eine Woche oder so nach seiner Rückkehr, dass ich ihn morgens vor dem Briefkasten auf und ab gehen sah, die Hände in den Gesäßtaschen, und beschloss, etwas zu sagen. Was, das wusste ich noch nicht. Aber ich wollte etwas sagen, so viel war sicher. Er hatte mir den Rücken zugewandt, als ich den Fußweg entlang kam. Als ich bei ihm war, drehte er sich plötzlich so heftig nach mir um. Und in seinem Gesicht war solch ein Ausdruck, dass mir die Worte im Mund gefroren. Ich blieb wie angewurzelt stehen, mit seiner Post in der Hand. Er kam ein paar Schritte auf mich zu und ich übergab sie ihm ohne einen Mucks. Er starrte verblüfft darauf. Eine Postwurfsendung, sagte er. Es war ein Prospekt aus Los Angeles. Reklame für eine Krankenhausversicherung. Ich hatte schon mindestens 75 Stück davon an diesem Morgen eingeworfen. Er faltete den Prospekt und ging wieder zum Haus. Am nächsten Tag war er draußen wie immer. Er hatte seinen alten Ausdruck im Gesicht und schien sich besser in der Gewalt zu haben als tags zuvor. Diesmal sagte mir mein Gefühl, dass ich das hatte, worauf er schon gewartet hatte. Ich hatte am Morgen im Postamt auf den Umschlag geblickt, als ich die Post zu kleinen Stapeln geordnet hatte. Es war ein einfacher weißer Briefumschlag. Und die Adresse war mit einer verschnörkelten weiblichen Handschrift geschrieben, die fast den ganzen Platz einnahm. Der Umschlag trug einen Poststempel von Portland. Und als Absender standen die Initialen J.D. und eine Straße in Portland drauf. »Guten Morgen«, sagte ich und hielt ihm den Brief hin. Er nahm ihn wortlos entgegen und wurde kreidebleich. Er schwankte einen Augenblick. Und dann ging er zurück zum Haus und hielt den Brief ins Licht. Ich rief mit lauter Stimme, »Sie ist keine gute Frau, mein Junge. Ich wusste es in dem Moment, als ich sie das erste Mal sah. Warum vergisst du sie nicht? Warum suchst du dir nicht deine Arbeit und vergisst sie? Was hast du gegen eine vernünftige Arbeit? Es war Arbeit, Arbeit bei Tag und bei Nacht, was mich hat vergessen lassen, als ich in deiner Lage war. Und damals war Krieg, wo ich war.« Danach wartete er nicht mehr draußen auf mich. Und er war nur noch 5 Tage lang da. Aber jeden Tag sah ich ihn flüchtig. Er wartete genau wie vorher auf mich, nur dass er jetzt hinter dem Fenster stand und durch die Gardine nach mir Ausschau hielt. Er kam aber nicht heraus. Erst wenn ich weitergegangen war, hörte ich die Fliegengittertür quietschen. Und wenn ich mich umblickte, sah ich ihn ohne jede Eile, wie es schien, zum Briefkasten gehen. Das letzte Mal, als ich ihn sah, stand er am Fenster und wirkte gelassen und ausgeruht. Die Gardinen waren abgenommen, alle Jalousien hochgezogen. Und ich stellte mir vor, dass er jetzt seine Dinge in Ordnung brachte, um aufzubrechen. Aber an dem Ausdruck in seinem Gesicht sah ich, dass er diesmal nicht auf mich wartete. Er starrte an mir vorbei. Über mich hinweg, könnte man sagen. Über die Dächer und die Bäume hinweg nach Süden. Er starrte einfach nur weiter, auch nachdem ich in Höhe des Hauses angelangt und dann auf dem Fußweg weitergegangen war. Ich blickte zurück. Ich konnte ihn sehen, wie er noch immer dort am Fenster stand. Der Eindruck war so stark, dass ich mich umdrehen und in dieselbe Richtung blicken musste, in die er blickte. Aber, wie Sie sich wahrscheinlich denken können, ich habe nichts gesehen. Außer dem immer selben alten Wald, den Bergen, dem Himmel. Am nächsten Tag war er nicht mehr da. Er hinterließ keine Nachsendeadresse. Manchmal kommt Post dieser oder jener Art für ihn und seine Frau oder für beide. Wenn es Post erster Klasse ist, behalten wir sie einen Tag da und schicken sie dann am nächsten Tag an den Absender zurück. Es ist nicht viel. Und mir macht es nichts aus. Ist alles Arbeit. Auf die eine oder andere Art. Und ich bin immer froh, wenn ich Arbeit habe.
am Morgen vorgelesen. Volker Harnisch hat hier gelesen die Erzählung Was machen Sie in San Francisco von Raymond Carver, übersetzt aus dem Amerikanischen von Helmut Frielinghaus. Eine Produktion von NDR Kultur in der Regie von Anna Hartwig.
Thank you.
Vanessa Wagner hat hier den amerikanischen Komponisten Philip Glass gespielt. Das war die Etüde Nummer 16.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Georgiens Präsidentin Surabishvili hat für heute zu Protesten aufgerufen. Die Wahlergebnisse vom Wochenende erkennt sie nicht an. Es gehe darum, der Welt zu zeigen, dass auch die Mehrheit der Menschen im Land das nicht tue, sagte sie. Aus Tiflis Björn Blaschke.
Surabishvili machte der amtierenden Regierungspartei schwere Vorwürfe. Sie habe massiv Wahlmanipulation betrieben, Stimmen gekauft, die Wählerschaft eingeschüchtert. Das geht mit der Kritik internationaler Beobachterdelegationen einher. Aber Surabishvili ging weiter. Wörtlich sagte sie, das war eine russische Spezialoperation, ein hybrider Krieg, der gegen unser Land geführt wurde. Nach der umstrittenen Parlamentswahl am Samstag wird in Tiflis heute auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban zu einem Besuch erwartet.
Der stellvertretende Vorsitzende der CDU Jung hat erneut Kritik an BSW-Chefin Wagenknecht geäußert. Hintergrund sind die stockenden Gespräche mit dem